willkommen zu Grünkohl mit Pita, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Shawan Mohammed und Ulrich Temps. Shawan ist Auszubildender bei der Firma Temps in Neustadt am Rübenberge. Der junge Syrer macht im nächsten Jahr seine Gesellenprüfung. Chef der Firma ist Ulrich Temps. Seit 2016 stellt er gezielt Geflüchtete ein und unterstützt sie mit Zusatzunterricht im Rahmen von Ausbildung Plus und einer hausinternen Rechtsberatung. Ungefähr 50 Geflüchtete haben ihre Ausbildung bei dem mittelständischen Malerbetrieb mit Hauptsitz in Neustadt am Rübenberge in den letzten 8 Jahren bereits erfolgreich absolviert. Ich spreche mit Ulrich Temps und Shawan Mohammed darüber, wie Teilhabe am Arbeitsmarkt gelingen kann und darüber, wo es noch hakt. Es geht um Sprachförderung, die Auseinandersetzung mit den Ämtern und um aktuelle politische Maßnahmen wie den Jobturbo, mit dem Geflüchtete schneller in Arbeit gebracht werden sollen. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Pita mit Shawan Mohammed und Ulrich Temps. Schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns auch, dass wir dabei sein dürfen und uns einbringen können.
Ja, ja. Wir freuen uns.
Schön. Was ist euer Lieblingsgericht? Vielleicht du zuerst, Shawan?
Das nennt sich Svinier, das ist auch mit dem Kartoffel- und Hähnchenfleisch, ist auch Zwiebel auch drin. Ja, aber es ist halt nicht für die Leute, die abnehmen wollen.
Ist nicht gut. Also. Okay, also gehaltvoll.
Gehaltvoll. Ja.
Macht dann satt nach einem langen Arbeitstag
aber
wahrscheinlich.
Richtig. Aber richtig
okay.
Satt.
Okay, Ulrich, was ist dein Lieblingsgericht?
Im Sommer und jetzt im Frühjahr sicherlich sehr gerne Tomaten mit Mozzarella und schön Balsamico-Essig, ein schönes Weißbrot dazu. Mhm. Das ist wunderbar.
Hat nicht so viele Kalorien.
Nein.
Okay, Ulrich, du leitest das Unternehmen Temps, einen mittelständischen Malerei- und Lackierbetrieb in Neustadt am Rübenberge mit fast 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 6 Standorten.
Richtig, ja.
Seit 2016/17 bildest du Geflüchtete aus, ist das richtig?
Seit 2016, ja.
Seit 2016, okay. Wie viele waren es bisher insgesamt?
Insgesamt haben wir so um die 50 junge Leute mit Migrations-/Fluchthintergrund ausgebildet. Mhm. Und 80% von diesen 50 jungen Kollegen sind dann auch von uns entsprechend übernommen worden.
Das heißt, Sie haben die Ausbildung, die Prüfung erfolgreich bestanden
und sind übernommen worden. Also zum erfolgreichen Bestehen der Prüfung kann man sagen, die letzten 5 Prüfungszyklen haben 100% der jungen Kollegen die Prüfung bestanden. Teilweise mit einer Nachprüfung, hängt dann eben teilweise mit den recht komplizierten Prüfungsfragen zusammen, Schachtelsätze und so weiter und so fort. Aber spätestens bei der zweiten Prüfung sind dann alle durchgekommen und da sind wir, muss ich wirklich sagen, mächtig stolz drauf.
Das ist über dem Durchschnitt,
ja,
soweit 100% ich weiß.
Mehr geht nicht.
Das, ja, toll, ja. Okay, einer der Auszubildenden bist du, Shawan. Du bist im zweiten Ausbildungsjahr.
Ich bin im zweiten, ja.
Okay. Ja. Wolltest du immer schon Maler werden oder war das für dich jetzt eher ein Zufall?
Als ich noch im Heimat war, also mein Onkel ist auch Malermeister. Da habe ich ihm Wochenende und Schulferien aus ihm geholfen und habe gemerkt, dass ich habe richtig Bock darauf. Da will ich das machen.
Okay. Und du bist 2019 nach Deutschland gekommen, aus Syrien?
Ende 2019, ja.
Okay. Und du hast dann erstmal einen Sprachkurs und einen Integrationskurs gemacht?
Mhm.
Ja, okay. Und dann eben durch diesen Sozialarbeiter?
Sozialarbeiter hat mich gefragt, also ich habe gesagt, dass so, ich will das so Mal- und Lackier, das Ausbilder als Mal- und Lackier. Da hatten die beim Bewerbung, also mir geholfen zu schreiben und zur Firma geschickt.
Okay.
Dann ist Firma Temps. Dann haben sie angenommen, Firma Temps hat sie angenommen und habe ich 1 Monat Praktikum gemacht, hat gut geklappt.
Mhm. Ja. Okay, toll. Und wie alt warst du, als du hierher gekommen bist, 2019?
Das ist eine gute Frage. 23, glaube ich, war ich.
23, okay. Ja. Gut, die politischen Parteien sind sich ja einig, sogar CDU und Grüne, wer als Geflüchteter in Deutschland bleiben darf, soll möglichst schnell arbeiten können. Bis vor kurzem waren ja viele Menschen zum Nichtstun verpflichtet, die nach Deutschland gekommen sind nach einer Flucht. Es hat lange gedauert, bis sie arbeiten durften. Deckt sich das mit deiner Erfahrung, Ulrich?
Ja, also grundsätzlich sind viele junge Leute auf uns zugekommen, um eben hier bei uns eine Beschäftigung zu finden. Und das, was die Politik jetzt endlich mal begriffen hat, dass eine Integration am besten eben auch über den Berufseinstieg und berufliche Tätigkeit verbunden ist, das ist jetzt endlich mal angekommen. Und klar bedarf das einer engen Begleitung. Das heißt, die Sprache muss geschult werden in Sprachkursen. Das bilden wir ja bei uns im Unternehmen selber ab. Kommen wir ja sicherlich später noch dazu, Eva. Mhm. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, jetzt zeitnah in einen Job vermittelt werden und dort eben auch in Anführungszeichen spielerisch in die Gesellschaft hineinwachsen können, integriert werden können. Das wurde Zeit, dass die Politik das endlich kapiert und auch umsetzt.
Mhm. Okay, schau mal, wie war das bei dir? Also du bist ja 2019 nach Deutschland gekommen, da gab es ja den Jobturbo auch noch nicht, über den wir auch später noch sprechen werden. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du dann arbeiten durftest, beziehungsweise mit der Ausbildung anfangen konntest?
Ein Jahr habe ich den Aufenthaltstitel gewartet, es dauert halt. Da habe ich ihn gekriegt, direkt in die Sprachschule angemeldet, in der Corona-Pandemie.
Also da warst du praktisch ausgebremst wegen Corona, weil es da keine Kurse gab.
Corona-Pandemie, genau. Ja. Das ein Jahr dauerte so ohne kein Sprachschule und so.
Schlechtes Timing in dem Fall, ja. Das heißt, du hast erstmal 12 Monate gewartet auf den Aufenthalt und dann wurdest du durch Corona noch mal ein Jahr lang ausgebremst, okay.
Ja.
Ulrich, Stichwort Fachkräfte und Arbeitskräftemangel. Immer mehr Menschen gehen ja in Ruhestand, demografischer Wandel, immer weniger rücken nach. Migration wird also immer wichtiger, auch für die Wirtschaft. 3/4 der Stellen, die zwischen 2010 und 2023 in Deutschland neu geschaffen wurden, sind mit Arbeitskräften aus dem Ausland besetzt worden. Diese seien unverzichtbar für Wohlstand und Stabilität der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland, sagt die Bundesregierung. Wie sieht es auf der Ebene deines Betriebs aus?
Also die Erkenntnis und die Aussage, Eva, die du gerade zitiert hast, kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Mhm. Wir bei uns im Unternehmen haben uns 2011 das erste Mal mit dem demografischen Wandel und das sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir haben 2011, 2012 eine Projektion 10 Jahre nach vorne gerichtet anhand der Bestandsbelegschaft. Und da haben wir eben gesehen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre, also bis 2022, circa 15% der gewerblichen Mitarbeiter in den wohlverdienten Altersruhestand gehen werden. Mhm. Und da kannst du mir glauben, da ist es mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, habe gesagt, Uli, wir müssen ja irgendwie was machen, eine Strategie uns zurechtlegen, damit wir eben diesen demografischen Wandel entgegenwirken und dass das Unternehmen eben nicht kleiner und kleiner wird durch das Ausscheiden der Kollegen in den Ruhestand. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen zu uns kommen, dass wir sie qualifizieren, ausbilden, um diesen Trend eben zu stoppen und gegebenenfalls umzukehren.
Mhm. Und vor diesem Hintergrund hast du dich eben dann 2016 entschlossen, gezielt Geflüchtete und Menschen mit Einwanderungsgeschichte als Auszubildende zu rekrutieren.
Der Entschluss, dass wir dort was machen müssen, den haben wir Ende 2012 gefasst, haben dann eben entsprechende Konzepte aufgesetzt und entwickelt. Und diese Immobilie, wo wir jetzt hier drin sitzen, unser Schulungs- und Ausbildungszentrum, die war vor eben schon in meinem Besitz. Der Mieter, der vorher drin war, ist rausgegangen. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich mit der Immobilie? Und dann kam eben die Idee, ein Schulungs- und Ausbildungszentrum entsprechend reinzunehmen und das in der Immobilie zu entwickeln. Und der Umbau startete Mitte 2015. Wir haben circa sechs Monate umgebaut und waren dann im Januar 2016 damit fertig. Und es hört sich sehr seltsam an, wenn ich sage, Fertigstellung der Immobilie als Ausbildungszentrum und die erste große Flüchtlingswelle sind glücklicherweise zeitnah zusammengefallen. Hört sich wirklich spooky an, aber so ist es. Hm. Und wir haben seinerzeit im ersten Quartal 2016 sehr intensiv in den Austausch gegangen mit der berufsbildenden Schule. Dort wurden seinerzeit die ganze Klassen von geflüchteten jungen Menschen dort angedockt. Da hat es das Projekt Sprint gegeben, das war angedockt beim Kultusministerium, eine sehr, sehr gute Einrichtung seinerzeit. Und wir haben dann eben den Berufszweig Farbe und Gestaltung, ganze Klassenverbände hier ins Ausbildungszentrum geholt, haben den jungen Leuten unser Berufsfeld näher gebracht, sind mit denen in den Austausch gegangen, deutsche Sprache gelehrt und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Keiner wusste natürlich, wie das geht, wie man ein solches Konzept aufsetzt und hier und da haben wir uns auch einen Nasenstüber geholt, aber so wie wir jetzt aufgestellt sind, rückblickend die letzten 7, 8 Jahre, viel, viel mehr richtig gemacht als falsch gemacht.
Ja, nachdem was du gesagt hast, dass also die letzten, ich glaube, 5 Jahrgänge zu 100% bestanden haben, das ist ja ja der beste Beweis dafür.
Genau so ist es, ja.
Das Konzept habe ich eben schon mitbekommen. Im Raum nebenan findet ja auch gerade Unterricht statt im Rahmen von Ausbildung Plus. Das vielleicht ein bisschen erläutern?
Ja, Ausbildung Plus ist unsere Wortschöpfung. Wir haben mittlerweile 3 pensionierte Gymnasiallehrer bei uns in Teilzeit eingestellt, die die jungen Leute entsprechend tageweise, also jeder Ausbildungsjahrgang wird einen zusätzlichen Tag pro Woche von der Baustelle runtergenommen und da werden dann eben die Inhalte, die in der berufsbildenden Schule vermittelt worden sind, nachbereitet oder vorbereitet und so aufbereitet, dass jeder Teilnehmer die Inhalte versteht und dann eben auch gut vorbereitet ist auf die Klausuren oder auf die Prüfung. Mhm. Also pro Jahrgang ein zusätzlicher Tag hier Unterricht. Und anfangs hieß es Nachhilfe, aber Nachhilfe ist einfach, die Begrifflichkeit ist schlecht, weil Nachhilfe ist negativ besetzt. Und da habe ich mit dem Klaus Birkenhagen irgendwann mal abends beim Bierchen zusammengesessen und dann haben wir so ein bisschen rumgedattelt im Kopf. Und nach dem 4., 5. Bier sagt er, Uli, jetzt habe ich es, Ausbildung plus ist die Vokabel, die Begrifflichkeit. Und das ist eben das Thema, mit dem wir die jungen Leute fit machen für die Prüfung, für die Klausuren in der berufsbildenden Schule. Und das Konzept ist wirklich sehr, sehr erfolgreich.
Und davon profitieren ja wahrscheinlich letzten Endes alle und nicht nur Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
Vollkommen richtig, ja. Eva, vollkommen richtig. Es profitieren alle. Wie sieht das aus, dass alle von profitieren können? Wenn wir mit dem Ausbildungsjahr starten, in der Regel Anfang August des laufenden Jahres, dann gehen erstmal alle Auszubildenden des ersten Lehrjahres dort in diese Ausbildung plus. Anfangs haben wir das auf freiwilliger Basis gemacht. Es hat aber gezeigt, dass es besser ist, erstmal alle dort reinzunehmen. Und diejenigen, die sich dann empfehlen, weil sie eben wunderbar unterwegs sind in Mathe oder wie auch immer, die scheiden dann relativ schnell aus. Mhm. Aber jemanden dort reinzuholen und der bisher noch nicht dabei war und ihm zu sagen, Mensch, du hast hier und da Defizite, willst du nicht besser kommen? Das ist wiederum anstrengend und da verliert man gegebenenfalls schon ein Vierteljahr. Und da haben wir gesagt, jetzt gehen mit dem Beginn des Ausbildungsjahres erstmal alle rein, 100%. Und diejenigen, die sich durch überdurchschnittliche Kenntnisse auszeichnen, können relativ schnell ausscheiden. Und umso intensiver kann man sich um die anderen jungen Leute kümmern.
Wie ist das für dich, Shavan? Wie sind deine Erfahrungen mit Ausbildung Plus? Also ist das sehr hilfreich, das Angebot?
Also hilfreich auf jeden Fall, weil halt in der Berufsschule die Sache ist so verkompliziert. Ja, und vor uns, und zwar vor uns, also vor die Leute auf anderen Land, das ist mehr schwer noch. Und braucht man halt Zeit, also.
Also Unterricht in einer anderen Sprache ist sicherlich eine Hürde. Also wenn ich mir vorstellen müsste, das, keine Ahnung, auf Arabisch zu machen, bin ich vollkommen aufgeschmissen. Eine andere Herausforderung könnte ich mir auch vorstellen. Du hast gesagt, du warst 23, als du hierher gekommen bist. Das heißt, wahrscheinlich ist es schon eine Weile her, dass du zuletzt in der Schule möglicherweise warst. Also auch wieder ins Lernen zu kommen, oder?
Das ist richtig. Ja. In meiner Heimat habe ich bis Hauptschule studiert. Konnte ich nicht weiter.
Bis ungefähr 16 dann so, oder?
Genau, ja, 16, ja.
Das heißt, sich wieder an das Lernen gewöhnen.
Ja, und das braucht auf jeden Fall Zeit.
Ja, das kann man nicht
auf einmal so, braucht auf jeden Fall Zeit.
Ja, okay. Ich habe auch gesehen, also Ausbildung Plus, das ist dann ein Tag die Woche von 7 bis 15 Uhr, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen.
Ja.
Puh, klingt auch richtig anstrengend.
Ja, also es ist halt so, aber die Zeit geht so schnell, weil wir werden so, wir schreiben unser Berichtheft, das macht Spaß. Man denkt in die Zeit gar nicht. Also,
ja, okay, ja. Also ihr seid ja dann auch in der Gruppe und
wir verstehen einander gut und Fachlehrer auch. Das passt gut, ja.
Sehr gut, ja. einen Teil deiner Ausbildung absolvierst du ja im Betrieb. Also es ist ja nicht nur Unterricht. Wie ist so die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen?
Ich denke erstmal nicht an Geld, sondern ich denke an Kollegen. Also Arbeit, Atmosphäre und Stimme, wenn das gut ist, dann passt es. Dann denke ich an Geld. Also sagen wir, das Geld sind Nummer zwei. Mhm, ja.
Okay.
Und die Kollegen auf der Arbeit sind super nett zu mir. Mhm. Und als ich im Praktikum war, also ich habe Deutsch gelernt in Sprachschule, das ist Hochdeutsch, sagen wir. Und jetzt komme ich einmal so auf Umgangssprache.
Okay.
Das ist ein bisschen unterschiedlich.
Ja, ja.
Aha. Ja, die reden miteinander und ich gucke einfach so. Also, ja, verstehe ein paar Worte, aber nicht, über was die reden. Mhm. Ja. Mhm. Und es hat auch ein neues Kultur auch hier.
Ja.
Mhm. Also ich bin die Typ, die ein bisschen so laut mit dem Handy rede. Ne? Ich habe das ein paar Mal auf die Baustelle gemacht. Mhm. Und einmal hatten zwei Kollegen das gemacht. Ja, gesprochen, nicht zu mir, sondern miteinander, über die Leute, die laut mit Handy reden. Da habe ich verstanden, dass die beide mich meinen.
Okay.
Da habe ich gesagt, alles klar, habe ich verstanden, mache ich nie wieder.
Okay.
Ja. Ja. Und ja, mit Kollegen auf die Baustelle, das klappt mega gut, sagen wir. Ja.
Schön, ja, das ist auch wichtig, dass man sich wohlfühlt, ne, ja, denke ich. Ja. Ja, okay. Hast du jemanden, also so eine Art Paten, irgendjemanden, der vielleicht schon länger im Betrieb ist, der dich so ein bisschen betreut, den du auch, also ein Ansprechpartner, den du fragen kannst?
Ja, er ist eine Art Patengeselle. Er ist am Anfang im Praktikum, waren wir zusammen. Mhm. Und ja, er hat mir ein paar Sachen am Anfang gezeigt, wie ist der Ablauf, wie ziehen wir die Arbeit, wann fangen wir an, wann fahren wir los, wann Urlaubssystem, also Urlaubssettel, sowas. Also. Er ist schon zuständig dafür.
Okay, also mit ihm kannst du immer wieder Sachen klären, die dir vielleicht nicht so klar sind oder so.
Ja.
Okay, wir hatten ja im Vorgespräch schon gesprochen, Ulrich. Ich glaube, 33 verschiedene Sprachen werden bei dir im Betrieb gesprochen. Das ist ja echt beachtlich. Das ist ja eine große Ressource auch fürs Unternehmen, oder?
Vollkommen richtig. Und diese Ressource haben wir also auch im Zuge der Ukraine-Flüchtlingswelle wirklich sehr, sehr gut genutzt. Viele Leute fragen sich, wie geht das, dass man relativ schnell, also fast von jetzt auf gleich, Ukrainer einstellt und dann auch in Job reinbringt. Wir haben halt vor 2 Jahren, dieser unsägliche Krieg wütet, der nun mehr als gut 2 Jahre, haben wir diesen Erfahrungsschatz, den wir 2016, 2017 geschaffen haben und den wir aufgebaut haben, genutzt und haben uns überlegt, wie machen wir das? Und wieder dieser lange Weg über Deutschkenntnisse vermitteln, erschien uns da in dem Fall nicht ratsam, sondern wir haben geschaut, wenn wir jetzt so viele unterschiedliche Muttersprachen haben, wie kriegen wir das hin? Und wir haben alle unsere gut 500 Mitarbeiter angeschrieben und gefragt, wer verfügt über welche Muttersprache zum einen und zum zweiten, wer spricht damit auch na klar verbunden, wer spricht Ukrainisch und Russisch und zum dritten, wer möchte sich einbringen in das Thema Integration von geflüchteten Ukrainern. Und da haben sich hier in Neustadt ungefähr 10 Kollegen gemeldet, die A, über die Sprachkenntnisse verfügen, Russisch/Ukrainisch, und die sich eben auch einbringen möchten, um die geflüchteten Ukrainer entsprechend zu unterstützen. Und da haben wir das Pferd, wie man zu sagen pflegt, von hinten aufgezäumt. Wir haben die Ukrainer auf die Baustellen gebracht, wo wir die fachliche Kompetenz hatten und die sprachliche Kompetenz und die soziale Kompetenz, nämlich dass sie unsere Mitarbeiter sich dort einbringen wollten, die Ukrainer mitnehmen wollten. Und das hat eingeschlagen wie nichts Gutes. Und im April, Mai 2022 waren die ersten Ukrainer bei uns eingestellt und auf der Baustelle. Und bei uns auf der Homepage sieht man also auch noch Fernsehbeiträge vom NDR und vom ZDF, wo darüber berichtet worden ist, weil das eben, ja, es war ja nun für alle neu. Und wie gesagt, wir haben die Erfahrung, die wir 2016, 17 gesammelt haben, transformiert, aufgenommen und dann die Sprachkenntnisse, die wir im Unternehmen hatten, genutzt, um die Ukrainer schnellstmöglich bei uns an den Start zu bringen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie kann ich geflüchtete Menschen integrieren? Es geht eben über das Thema in den Job bringen, in eine Beschäftigung reinbringen, begleitet mit Sprachkenntnissen und begleitet durch soziale Kompetenz. Diese 3 Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und ja, die Politik ist teilweise sehr langsam und sehr bedächtig und behäbig. Wir waren da deutlich schneller bei uns im Unternehmen.
Und diese Sprachkenntnisse im Unternehmen, die vermittelt ihr eben durch Ausbildung Plus unter anderem, wenn es also so um
Ja, also wenn es dann darum geht, deutsche Sprachkenntnisse zu vermitteln, dann haben wir wieder das Thema, dass wir auch ukrainische Lehrkräfte eingestellt haben, die unter anderem eben die gewerblichen Ukrainer jetzt in Deutsch unterrichten. Und wir haben es auch ausgedehnt. Wir haben eine junge deutsche Kollegin in Teilzeit eingestellt, kommt hier aus dem kirchlichen Dienst in Neustadt am Rübenberge. Und die vermittelt zweimal pro Woche jungen Ukrainern, die hier an den allgemeinbildenden Schulen sind, Deutschkurse. Und das, wie gesagt, zweimal pro Woche. Und das ist so eine Community von 10, 12 Schülern. Und die haben so viel Spaß dabei. Das ist, ab und zu gucke ich da abends mal rein. Das ist toll, das zu sehen, wie die sich auch aufgehoben fühlen. Die haben hier ihren festen Anlaufpunkt, feiern hier gemeinsam Feste, ukrainische Nationalfeiertage oder wie auch immer. Das macht wirklich Spaß, diese Rahmenbedingungen auch entsprechend ermöglichen zu können.
Die Firma Temps bietet ja auch Rechtsberatung an. Also es gibt ja eine Juristin hier im Haus. Hast du sie schon in Anspruch genommen für Behördengänge oder?
Ja, beim Ausland der Behörde, das war vorletztes Jahr. Mein Aufenthalt ist schon fast abgelaufen. Und wenn es abgelaufen ist, dann darf ich nicht mehr arbeiten. Und ich musste Termin kriegen und ich wusste nicht, dass musste man mindestens vor 3 Monaten einen Termin haben. Also schon angemeldet. Ich wusste das nicht. Und ich hatte nur 1 Monat Zeit. Und ich wusste das nicht. Da habe ich versucht, mit dem Auslandsbüro zu telefonieren, E-Mail geschrieben, keine Rückmeldung. Da habe ich sie angerufen, Frau Böckner, habe sie angerufen und hat gesagt, 1, 2, 3, hat er erzählt. Ich sag, okay, alles gut, mache ich. Da habe ich nach 2 Wochen einen Termin gekriegt. Hat er gut geklappt.
Okay.
Sie hat Jura studiert und auf jeden Fall, sie kann das 1000-mal, sie weiß das genau, wie das geht. Also hat das geklappt. 2 Wochen Termin gekriegt, hat das gut geklappt, ja.
Das ist natürlich dann sehr, sehr hilfreich. Wobei, ich denke, der Fehler liegt in dem Fall nicht auf deiner Seite, sondern auf der Seite der Behörde, die da anders agieren müsste. Ulrich, wenn wir jetzt in der Zeit zurückgehen, in die Zeit, in der du angefangen hast, gezielt Geflüchtete einzustellen, also vor ungefähr 8 Jahren, du hast es vorhin schon angedeutet, irgendwie sowas wie Nasenstüber geholt oder sowas ähnliches hattest du gesagt. Also anscheinend war nicht alles geradlinig und alles einfach. Welche Hürden, welche Kurven gab es auf dem Weg?
Schwierig zu erklären, aber doch wiederum einfach. Für dieses ganze Thema hat es ja keine Vorlage gegeben, keine Blaupause gegeben. Und wir mussten uns da also wirklich rantasten an das Thema, wie wir die jungen Leute für unser Berufsfeld zum einen begeistern können, wie wir die Kenntnisse, die Sachverhalte vermitteln können. Thema Sprachbarriere, wie können wir das aufbrechen? Wie kommen wir an die jungen Menschen ran, auch mit den sehr, sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen? Und da waren die jungen Leute, die zu uns gekommen sind, immer sehr, sehr offen. Aber wir mussten natürlich auch hausintern die richtigen Menschen finden, die sich da wirklich dann bedingungslos diesem Projekt verschrieben haben. Und das war eben nicht ganz so einfach. Und da war die eine oder andere Person, ich möchte das gerne machen, aber so richtig mit Herzblut waren sie dann nicht dabei. Und das hat eben einiger Umbesetzung auch bedurft. Und jetzt sind wir seit einigen Jahren da sehr, sehr gut und sehr, sehr stabil unterwegs. Und Schawan hat das ja beschrieben mit Frau Birkenhagen. Ganz, ganz wichtige Ergänzung war eben auch nicht nur der Deutschunterricht, das Thema Ausbildung Plus, sondern eben auch die rechtliche Begleitung der jungen Menschen. Und da haben wir eben die Frau von Klaus Birkenhagen, seine Ehefrau, Volljuristin ihres Zeichens, auch in Teilzeit eingestellt, um diese Lücke, die da war, eben noch zu schließen. Und anfangs ist Annike Birkenhagen losgelaufen als natürliche Person, Annike Birkenhagen. Und dann sind wir mal in Austausch gekommen und da sagt sie, Uli, weißt du was, wenn ich da auflaufe als Annike Birkenhagen, Hürden und nochmal Hürden, die Türen gehen nicht auf. Aber wenn ich dann sage, ich komme von Firma Temps, auf einmal gehen die Türen auf. Und dann müssen wir was machen. Sag ich, ja, Annike, was sollen wir machen? Sagt sie, ganz einfach, ich brauche eine Visitenkarte, ich brauche eine E-Mail-Anschrift und ein eigenes Handy, Mobilfunknummer, und dann wird sich da einiges tun.
Bei den Ämtern?
Bei den Ämtern, okay, ja.
Das ist ja.
Innerhalb von einer Woche war Annike Birkenhagen mit all diesen Insignien, wie man so sagen pflicht, ausgestattet. Und dann ist sie überglücklich losgelaufen und die Türen haben sich von alleine geöffnet. Auch ganz skurril. Dürfte normalerweise gar nicht sein.
Ja.
Aber Annike war dann überglücklich und konnte viele, viele Dinge wesentlich schneller erledigen. Aber im Grunde genommen ein No-Go. Aber so ist es leider. Nicht nur in Deutschland, das ist ja woanders genauso.
Ja, richtig. Also darüber haben wir auch in anderen Sendungen schon gesprochen. Eben struktureller Rassismus bei den Ämtern, auf dem Wohnungsmarkt. Ja. Dass es eben doch einen Unterschied macht, ob man Susanne Schulz heißt oder einen anderen, einen arabischen Namen hat zum Beispiel.
Der Name Temps ist da eben sehr, Firma Temps ist sehr, sehr positiv belegt in all den Behörden und Ämtern. Und dann sind die Türen fast von alleine aufgegangen. Und das haben wir dann, daraus haben wir ein Heimspiel gemacht, wie man so sagen pflicht. Ja,
ja, also das heißt, Begleitung in der Kommunikation mit den Ämtern ist ein wichtiger Punkt bei dieser Rechtsberatung. Aber es wird ja auch beraten in Sachen Aufenthaltsstatus.
Ja.
Genau. Was macht ein unsicherer Aufenthaltsstatus mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen?
Ja, es macht ja nicht nur was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es macht ja auch was mit dem Unternehmen. Letztendlich sind ja beide Parteien, sowohl der Auszubildende, sprich Arbeitnehmer, sind ja auch Leute, die nicht mehr in der Ausbildung sind, die in diesem Status sind, und auch das Unternehmen, die wollen ja Sicherheit haben. Beide Parteien wollen Sicherheit haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, dass man eine Beständigkeit hat, dass man einen zuverlässigen Zeithorizont hat, wo man nicht immer wieder über das Thema Abschiebung, Aufenthalt nachdenken muss. Und von daher ist es eben ganz, ganz wichtig, dass gerade die jungen Menschen, das Unternehmen auch, aber die jungen Menschen Sicherheit haben und nicht alle Vierteljahr wieder drüber sinnieren müssen, was passiert jetzt, wenn ich wieder zur Ausländerbehörde gehe, kriege ich meinen Status, wird er verbessert oder verschlechtert er sich? Das macht die Leute kirre, verunsichert die, und dann kommen sie in keinen guten Zustand rein. Unsicherheit ist einfach schlecht.
Ja.
Unsicherheit und Angst. Und wir geben den jungen Leuten Sicherheit und nehmen ihnen die Angst, bieten eine berufliche Perspektive. Und das ist das, was wir den jungen Menschen bieten wollen. Eine Perspektive, dass ein selbstbestimmtes berufliches Leben sich hier in Deutschland selber aufbauen und gestalten können. Also wir unterhalten uns mit den jungen Menschen, die zu uns kommen, wie der Status ist, in welchem Aufenthaltsstatus sie sind und welchen Weg sie gehen möchten. Ob sie gegebenenfalls auch den Weg gehen möchten bis hin zur Einbürgerung, dass sie eben den deutschen Pass bekommen. Und das verfolgen wir sehr, sehr konsequent. Und wir haben also etliche junge Kollegen, die schon mittlerweile seit 2, 3 Jahren den deutschen Pass haben und damit eben komplett aus dieser ganzen Zwickmühle raus sind mit den Behördengängen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Der eine oder andere möchte es nicht, aus sicherlich auch sehr, sehr verständlichen Gründen. Aber viele möchten es, und dann versuchen wir das in diese Richtung zu bringen. Und da ist eben die Annike Birkenhagen, unsere Juristin, auch Feuer und Flamme, um die jungen Menschen auf diesen ganzen Weg entsprechend erfolgreich zu begleiten.
Okay, ja, das ist ja wirklich eine sehr wertvolle Hilfeleistung, also kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja. Die Politik ist ja aktuell bestrebt, Geflüchteten schneller Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Der Jobturbo wurde eingeführt. Schutzsuchende in Sammelunterkünften können jetzt schon nach 6 statt bisher erst nach 9 Monaten arbeiten. Es soll auch eine Aufenthaltserlaubnis für Ausbildung eingeführt werden. Reicht das aus?
Wenn diese Maßnahmen dann wirklich konsequent ankommen und auch von den Behörden vor Ort entsprechend umgesetzt werden, ist das eine riesengroße Hilfe. Ich bin vor 8 Wochen in Berlin gewesen auf einer Podiumsdiskussion und habe auch gerade mit dem Job-Turbo-Beauftragten vom Arbeitsminister, von Herrn Heil, mit dem Herrn Terzenbach mich drüber unterhalten, wie und wann wird das Ganze umgesetzt? Und selbst Herr Terzenbach hat da die Bedenken geäußert, dass es eben ein langer, langer Weg ist, bis das bei den ganzen Behörden dann auch in der Region, in regionalen Bereichen ankommt. Und da bedarf es sicherlich einer großen Einflussnahme der Politik auf den oberen Ebenen, dass das wirklich alles durchsickert, beziehungsweise auch wirklich zeitnah in den Behörden, in den Regionen ankommt und dort auch gelebt wird. Und letztendlich hängt es da wieder von den Menschen, von dem Sachbearbeiter vor Ort ab. Und wenn die nicht gut gebrieft sind oder auch schlechte Tage haben oder sich sagen, was soll das Ganze, dann wird es schwierig mit einer erfolgreichen Umsetzung.
Okay, das heißt, das wird sich alles noch zeigen.
Ja, auf der ausführenden Ebene muss es ankommen und dort gelebt werden. Wenn es per Diktat dort ankommt, ist es schlecht. Ja. Es muss gelebt werden.
Das heißt, es muss sich in den Köpfen auch einfach noch
Es muss tun. Ein Umdenken stattfinden.
Ja.
Das ist die große Herausforderung.
Ja, aber was jetzt die obere Ebene angeht, du hattest im Vorgespräch ja auch gesagt, du hast auch eben gesagt, dass du in Berlin warst. Also das heißt, du wirst eingeladen, Politikerinnen und Politiker hören dich, sind gespannt auf deine Erfahrungen. Das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen erstmal.
Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich bin auch im November letzten Jahres im Bundeskanzleramt gewesen bei der Integrationsbeauftragten und musste allerdings für mich, also ganz erstaunlich war es nicht, aber ich musste zur Kenntnis nehmen, dass diese Politiker auch gerade im Bundeskanzleramt weit, weit weg sind von der Realität.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, es war das Thema, das war das Thema mit dem Bleiberecht, Aufenthaltserlaubnis für Auszubildende. Da war, stand im Gesetzentwurf Ende letzten Jahres noch drin, die Aufenthaltsduldung sollte ja umgewandelt werden in eine Aufenthaltserlaubnis. Das ist jetzt auch erfolgt. Und das war aber gekoppelt seinerzeit im Gesetzesentwurf daran, dass sich die Auszubildenden wirtschaftlich auf eigene Beine stellen können. Also dass sie ausreichendes Einkommen haben. Und das Einkommen war beziffert mit irgendwas 950 Euro pro Monat in der Größenordnung. Und da habe ich dann die Staatsministerin gefragt, welche Auszubildende denn wohl über 950 Euro im ersten Lehrjahr verfügt. Sagt sie, ja, Tims, also die Frage erstaunt mich. Ich sage, ja, die meisten Auszubildenden, wenn die anfangen im ersten Lehrjahr, die sind irgendwo so bei 650, 700 Euro unterwegs. Sag ich, und genau diese Mindestvergütung, Ausbildungsmindestvergütung ist im Arbeitsministerium von dieser Regierung beschlossen worden. Dann wäre es doch sinnvoll, diesen Grenzwert daran darauf zu legen. Absolut. Und nicht irgendwo einen höheren Wert. Sagt sie, Herr Temps, das ist eine gute Idee.
Okay.
Ja. Ja, okay. Von derselben Bundesregierung zwei unterschiedliche Grenzwerte, aber dass man sich über die Ressorts oder über die Abteilung vielleicht mal unterhält und fragt, was ist da sinnvoll?
Ja.
Wo liegt denn das Einkommen eines Auszubildenden?
Ja.
Oder was ist gesetzlich von uns selber, von der Regierung verordnet, festgeschrieben? Auf die Idee ist keiner gekommen.
Ja, okay, ja.
Realitätsfern.
Absolut, ja. Was würde denn aus deiner Sicht helfen, jetzt mal davon abgesehen, um Menschen besser in Arbeit zu bekommen? Also Stichwort möglicherweise Berufsorientierung?
Ja, Berufsorientierung ist sicherlich ein Thema. Und da müssen diejenigen, die die geflüchteten Menschen betreuen, auch dichter, ich sag mal, dichter an die Wirtschaft ran. Hier in der Region sind wir mit der Agentur für Arbeit und so weiter recht gut im Austausch, aber wir gehen auf die Behörden zu. Aus den Ämtern kommt niemand zu uns und fragt mal nach, was können wir machen oder was können wir zusammen machen. Das ist mehr oder minder eine Einbahnstraße und eine gewisse Individualisierung wäre sicherlich auch sehr, sehr hilfreich, dass man erstmal Berufscluster schafft und dann guckt, wie kann man das in der Wirtschaft entsprechend platzieren und dann auch intensiver persönlich begleiten. Aber das Ganze hängt sicherlich auch an dem großen Thema Personalmangel, Personalengpässe in diesen entsprechenden Behörden, Verwaltungseinheiten, egal in welcher Form auch immer. Und ja, sehr, sehr großes Thema.
Wie sieht es mit der Residenzpflicht aus? Also die ja
besteht. Ja, Residenzpflicht ist uns auch das ein oder andere Mal auf die Füße gefallen.
Also vielleicht ganz kurz die Auflage eben, dass man in einer bestimmten Stadt oder Region sich aufhält.
Ne? Ja, so. Ja. Genau. Und da haben wir zum Beispiel das ein oder andere Problem gehabt, dass wir versucht haben, junge Leute aus der Flüchtlingsunterkunft in Hannover in unserer auszubildenden WG, wir haben eine Wohnung hier direkt vom Firmensitz, als Azubi-WG hergerichtet, wo sie für einen schmalen Euro ihr eigenes Zimmer haben, aber ansonsten eine Wohneinheit. Mhm. Das ist eine Vierraumwohnung. Und das ist dann daran gescheitert, dass die jungen Leute eben die Aufenthaltspflicht in Hannover hatten und nicht die Grenzen der Stadt Hannover verlassen durften, um hier nach Neustadt in die Azubi-WG zu ziehen. Mhm. Und da hat Frau Birkenhagen auch ein halbes, dreiviertel Jahr gewirkt, um das eben entsprechend zu erreichen. Mhm. Für mich absolut unverständlich, denn das Arbeitsverhältnis, das Ausbildungsverhältnis war ja klar definiert und wo der Firmensitz ist und alles. Und diese, in Anführungszeichen, bescheuerte Residenzpflicht hat eine Vereinfachung der ganzen Dinge unheimlich behindert. Ja. Unheimlich behindert.
Ja, interessant. Skaga. Ja. Jetzt haben wir viel über Hindernisse und Hürden und Schwierigkeiten gesprochen. Shavan, was war für dich, also es war wahrscheinlich vieles schwierig, aber bestimmt auch nicht alles. Du bist ja hier sehr gut angekommen. Aber trotzdem, was war aus deiner eigenen Erfahrung für dich so die größte Hürde, wo du so gesagt hast, boah, jetzt im Nachhinein bist du froh, dass du das hinter dir hast oder geschafft hast?
Die Sprache.
Ja, die Sprache.
Also erstmal die Deutschsprache gehört habe, das kriege ich im Leben nicht hin, das werde ich nie kennen. Mhm. Und ja, ich habe mir richtig Mühe gegeben, um die Sprache zu lernen. Ich wusste, also ohne Sprache ist es fast nichts, und zwar in diesem Land. Ich musste zum Sprachschule anmelden, ich brauchte eine Bescheidigung vom Ausländerbüro. Mhm. Da bin ich einmal hingegangen und nach dieser Bescheidigung gefragt und sagte, ich kenne kein Wort Deutsch, ich habe auf Englisch geredet. Mhm. Und die Mitarbeiter, ja, sie sind in Deutschland, sie müssen Deutsch reden. Ja, okay, bin ich hier, um eine Bescheidigung zu holen, um meine Sprachkultur anzumelden?
Ja.
Ohne den darf ich nicht, kann ich nicht so.
Ja.
Ja, you are in German, you must German speak. Mhm. Okay. Ja. Ja, also die war die Sprache.
Ja.
Und ich bin so zufrieden, dass ich hinter mir habe.
Aber das ist ja wirklich eine Situation, die irgendwie so eine gewisse Ironie hat. Also man kommt, um einen Sprachkurs zu beantragen und bekommt dann den Vorwurf, dass man eben nicht Deutsch spricht. Aber du wolltest ja eigentlich Deutsch sprechen. Also so ein bisschen wie beim Hauptmann von Köpenick. Ja. Okay. Ja. Mhm. Also das eine ist ja der Sprachunterricht. Der ist ja am Anfang total wichtig. Und das andere ist aber ja, mit den Kollegen hier zu sprechen, auch einem Gespräch folgen zu können, wenn sich zwei Deutsche, sage ich jetzt mal, unterhalten oder vielleicht sogar eine größere Gruppe, ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht. Und gleichzeitig lernt man dadurch auch viel, oder?
Ja, das war am Anfang nicht so leicht. Baustellen, nicht nur auf die Baustellen, sondern auch die Berufsschule auch. Also in der Berufsschule hatten wir mehr Gruppenarbeit.
Mhm. Ne? Ah ja.
Mhm. Da würden wir so ein Tritt oder so fett geteilt. Mhm. Ja, ich gucke das und die Kollegen, die arbeiten schon, ich spreche über die Themen, ich gucke einfach so, gucke ich zu, also verstehe.
Du hast jetzt die Aufgabe noch gar nicht richtig verstanden.
Genau, das ist die Aufgabe nicht verstanden. Also und ich habe mich so geschämt, so danach nachzufragen. Da merke ich, also das geht einfach nicht. Also einfach reinmischen, also was machen, fragen.
Ja.
Sonst geht nicht. Fehler, aus Fehler man lernt.
Genau.
Kein Mensch, der keinen Fehler macht. Aus Fehler man lernt.
Absolut, ja. Ulrich, du gibst Geflüchteten ja bewusst eine Chance. Seit 2016 hast du vorhin schon gesagt, ungefähr 50 Geflüchtete habt ihr hier ausgebildet. Aktuell haben 10 von 36 Azubis in Neustadt eine Fluchtgeschichte bei dir im Betrieb.
Ja. So circa, ja.
Okay. Warum machst du das? Wir haben ja auch über unternehmerische Gründe gesprochen. Ist es eher das? Ist es eher eine Herzensangelegenheit? Ist es beides?
Es ist beides, Eva. Das sind zwei wesentliche Punkte. Der erste Punkt liegt in unserer Familiengeschichte. Meine Eltern, sowohl Vater als auch Mutter, kommen aus Gardelegen. Das liegt in der Altmark. Und wir würden im heutigen Sprachjargon sagen, nach dem Kriege Binnenflüchtlinge. Der Senior, als er aus der englischen Kriegsgefangenschaft zurückgekommen ist, ist er nach Gardelegen und da waren anfangs die Amerikaner Und der Großvater väterlicherseits hatte dort einen kleinen Malereibetrieb. Und dann war es ja so, dass die damaligen Westsektoren von Berlin, die wurden eingerichtet und dafür, also das sind ja die Westsektoren an die Westalliierten gegangen. Und dafür haben sich die Amerikaner aus dem jetzigen Sachsen-Anhalt weiter zurückgezogen bis an die Elbe. Also die Ländereien wurden letztendlich getauscht. Und da waren eben über Nacht die Amerikaner weg und die Russen waren da. Und da haben die Großeltern väterlicherseits gesagt, Fritze, das wird hier nichts mehr. Die Amis sind weg, die Russen sind da. Sieh zu, dass du dorthin gehst, wo du meinst, dass du dir vernünftiges Leben aufbauen kannst. Und dann ist er eben mit einem Fahrrad über die grüne Grenze, wie man sagt, hat er rüber gemacht und hat das Unternehmen hier 1952 gegründet. Und meine Mutter und mein Vater waren beide zusammen in Gardelegen auf der Realschule. Und meine Mutter hatte über ihre Eltern, Großeltern Anbindung hier nach Neustadt am Rübenberge. Der Großvater mütterlicherseits war Hauptschullehrer hier an der Stockhausen-Schule in Neustadt. Und das war eben der Grund, das war ein Anker letztendlich, den sie hier in Neustadt hatten. Mhm. Und über diese Schiene ist es Neustadt am Rübenberge geworden. Mhm. So, also Thema Hintergrund Binnenflüchtlinge nach dem Kriege. Und dann ist ja das Unternehmen sehr schnell gewachsen mit dem Aufbau der Infrastruktur in den Altbundesländern. Und der Senior hat immer gesagt, Uli, wenn du mal in verantwortlicher Position bist, denke dran, die Gesellschaft hat uns sehr, sehr viel gegeben. Und wenn du in der Lage bist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, mach es. Mhm. Ja, und 2016 war dann der Zeitpunkt gekommen. Mhm. Also der familiäre Background und dann der zweite Punkt, eben der betriebliche Grund, Bestandssicherung, demografischer Wandel. Und das beides zusammengebracht sind die beiden Faktoren. Einmal, also Herzensangelegenheit liegt in der Familiengeschichte. Und das andere, berufliche Notwendigkeit, Selbsterhaltungstrieb im Unternehmen, Selbsterhaltungstrieb für das Unternehmen. Mhm. Das sind die zwei wesentlichen Triebfedern.
Du hast vorhin erwähnt, du hast deinen Führerschein bestanden vor einer Woche. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das ist sicherlich ja auch so eine Hürde, die du genommen hast oder ein Schritt, den du weitergekommen bist.
Das ist
ein
Schritt weiter noch. Ja, ein Schritt weiter noch. Ich habe mich so darauf gefreut.
Okay. Du bist im zweiten Lehrjahr, das heißt, du machst dann in einem Jahr ungefähr deine Gesellenprüfung, ist das richtig?
Eineinhalb Jahre noch.
In anderthalb Jahren. Was wünschst du dir als nächstes? Also vielleicht, wenn du deine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben wirst. Ist das richtig? Ja.
Also ich hab nicht so nachgedacht. Also ich habe erstmal nur den Ziel, diese Ausbildung zu schaffen. Mhm. Dann wahrscheinlich später, man weiß ich nicht, also ich habe nicht nachgedacht. Also erstmal dieses Ziel, also jetzt erreichen. Und später kann man so.
Ein Schritt nach dem anderen.
Ein Schritt weiter machen, ja.
Gut. Eine Frage an euch beide. Würdet ihr von einer Win-Win-Situation sprechen? Also beide Seiten profitieren von dem Modell, das hier bei der Firma Temps gelebt wird? Sowohl die Azubis mit Fluchtgeschichte als auch der Betrieb?
Was wir mit vielen Firma Temps haben, ich glaube, das hat ein Settenfirma, das, also zum Beispiel Ausbildung und Plus. Mhm. Ich glaube, das hat ja nicht die Ziele Thema. Und dieser Berater, also dieser mit dem Juristen ist auch noch.
Ja.
Ich glaube, das hat noch nie gehört, also noch nie gehört. Ne?
Ja.
Und ja, das ist ein großer Vorteil hier, der Firma Temps. Und ich sage das, ich gebe das immer weiter zu meinen Kollegen, nicht Kollegen, sondern Verwandten, die wollen auch Maler ausbilden oder schon arbeiten. Das empfehle ich immer. Firma Temps ist
eine gute Adresse.
Interesse.
Schön. Gut, okay. Ulrich?
Was für eine Frage. Klar, Win-Win-Situation für beide Seiten. Und das macht richtig Spaß, wie die Leute Gas geben und dann im Job ankommen und in der Gesellschaft ankommen. Ja. Mir macht's irre Spaß.
Schön, ja. Gut, dann ja weiterhin euch beiden viel Erfolg auf dem Weg. Vielen Dank, Shavan Mohammed.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Vielen Dank, Ulrich Temps, für das Gespräch.
Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank, Eva.
Vielen Dank.
Das war das Gespräch mit Shavan Mohammed und Ulrich Temps. Die Firma TEMS ist ein Beispiel dafür, dass es klappen kann, Geflüchteten die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das Rezept von TEMS? In Geflüchtete investieren, in Form von Bildung und Hilfestellung bei Rechtsfragen. Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg hat übrigens gezeigt, rund 2/3 der seit 2015 geflüchteten Menschen haben Arbeit. Die Eingliederung von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gelingt also offenbar besser als gedacht. Den Link zur Studie findet ihr in den Shownotes. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.